Ihr hört die Plattform. Ich bin Almut und werde heute durch die kommende Stunde führen. Und heute ist die Plattform auf Zehenspitzen, denn es wird um den Ballettverein Ulm gehen. Und bei mir zu Gast sind Melanie und Karma. Hallo.
Hi.
Wie ist denn euer Zusammenhang zu Ballett, beziehungsweise was macht ihr im Ballettverein?
Also ich glaube, ich beginne. Ich war geboren mit einem Herzfehler und meine Mutter hat mich zum Schwimmen gebracht und das habe ich überhaupt nicht gemocht. Und dann war die Frage, ja, was kann man dann machen? Meine große Schwester hat auch Ballett gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ich will dann auch Ballett ausprobieren. Da war ich 7, habe dann einmal die Woche Unterricht gemacht und dann, das hat mir sehr gefallen und dann habe ich die Aufnahmeprüfung für die National Ballet School in Kanada, ich komme aus Kanada, absolviert und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. 8 Jahre lang, 6-mal die Woche, Ballettunterricht, dann, das war eine ganz besondere Schule, weil es mit Ballett und normale Schule integriert ist und das habe ich von Grade 5, also 5. Klasse bis 12. Klasse dann gemacht. Und der Tag sah so aus, dass man morgens zum Beispiel Ballettunterricht hatte. Dann hat man eine Viertelstunde sich umzuziehen, dann zu Mathe und Geschichte und Physik und so weiter. Dann kam Mittagspause, dann haben wir weiter in die Nachmittag Schule gehabt. Und dann kam entweder Repertoire, Pas de Deux, Variationen oder Proben für die Schulvorstellung am Ende des Jahres.
Und dann, Entschuldigung, an welcher Stelle hat es dich nach Deutschland verschlagen?
Ah, das war total interessant. Ich habe gedacht, ich komme von holländischen Immigranten, also ich bin von holländischen Immigranten das erste kanadische Kind. Und das hat mich immer nach Europa gezogen, ich war neugierig. Und bei uns zu Gast in Kanada waren viele Europäer, Rudi von Danzig war da und inzwischen waren einige andere Leute da. Und ich habe immer Kontakt aufgenommen mit die Gästen und durch meine Neugierde habe ich gedacht, ich will irgendwann mal nach Europa. Dann war ich auf einem Stipendium und habe durchgereist in Stuttgart, in London, und dann in New York City. Und als ich in London auf ein Grab stand, der 1000 Jahre alt war, habe ich nur gestaunt und habe gedacht, ja, in Kanada, das älteste Gebäude ist 300 Jahre alt zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, da ist Geschichte hier, da sind Wurzeln hier. Und das ist das, was ich in Kanada vermisst habe und habe gedacht, ich muss definitiv nach Europa. Jetzt ist es ganz, ganz klar. Und dann habe ich meine 7 Koffer gepackt, bin in ein Flugzeug gestiegen, wusste nicht, ob ich einen Job kriege oder nicht und bin zuerst nach Holland geflogen und habe da meinen ersten Job gekriegt und ja, dann ging es weiter von dort.
Und jetzt bist du in Ulm.
Und jetzt bin ich in Ulm.
Seit wann schon?
Ich bin in Ulm seit August 1985,
ui,
eine Ewigkeit her. Das ist so gekommen, ich habe Freunde in Stuttgarter Ballett und eine von diesen Freunden hat mich angerufen und hat gesagt, du hör mal zu, ich übernehme Ulmer Theater als Ballettdirektor, willst du nicht kommen? Und ich habe gedacht, oh, Deutschland, ja, will ich das nicht, ich weiß nicht, bin aber gekommen. Habe dann mit ihm, das war Pierre Wies damals, und habe mit ihm zusammengearbeitet. Er ist dann weiter nach Wiesbaden gegangen und da in Wiesbaden keine Schule gab, haben wir entschlossen, dass ich dann noch in Ulm bleibe ein Jahr und dann weiter gucken. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin so in Ulm geblieben.
Ein Mann war also schuld.
Ja. Yeah.
Und wie ist es bei dir, Melanie? Was hast du mit dem Ballettverein zu tun?
Ja, in den Ballettverein haben mich eigentlich ganz verworrene Wege geführt letztendlich. Ballett wollte ich eigentlich schon immer machen, schon im Kindergarten. Immer wenn halt so die anderen Kinder in der Gruppe, wenn das so das erste Mal aufkommt, so mit 5, 6. Hat es mich da nicht so richtig hingeführt. Ich habe dann eine andere Karriere eingeschlagen im Sport und wollte nochmal in der 6. Klasse mit Ballett anfangen, weil die beste Freundin mit Ballett angefangen hat. Hat dann aber auch nicht funktioniert. Ich bin nicht in Ulm geboren, ich komme aus Düsseldorf und bin dann nach meiner Ausbildung nach Ulm gekommen und habe dann gedacht, okay, ich habe jetzt sowieso meinen Sport aufgegeben, ich kann jetzt was Neues anfangen, neuer Lebensabschnitt, und habe gedacht, so, und jetzt fange ich Ballett an. Aber damals gab es noch keine Anfängerklassen für Erwachsene. Also ich hatte die Möglichkeit, entweder mit 5-6-Jährigen mich in die Stange zu stellen, was natürlich für eine 20-Jährige nicht so die richtig super tolle Idee ist. Oder ja, irgendwie, ich war da noch ein bisschen träge, habe mich nicht wirklich gekümmert und bin dann ganz zufällig durch eine Kollegin auf Flamenco gekommen. Die hat mich zu einer Schülerveranstaltung vom Ballettverein geschleppt. Und dann war ich freitags auf der Veranstaltung und am nächsten Mittwoch stand ich bei Karma im Unterricht und habe Flamenco angefangen und Ballett war erstmal ganz schnell vergessen. Und Ballett mache ich jetzt aber mittlerweile auch schon wieder 8 Jahre, weil irgendwann kam es dann doch, dass wir Anfängerklassen für Erwachsene haben und mittlerweile haben wir 5, 6 Anfängerklassen.
Ich weiß nicht auswendig, das ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Montag 5, 6, 7.
Eine ganze Menge offensichtlich. Also ich gehörte mit zu den Pionieren von Anfänger, also wirklich richtige Anfänger im Ballett. Und ich mache das jetzt auch regelmäßig zusätzlich zum Flamenco. Und Flamenco mache ich natürlich schon eine Weile länger. Und das ist auch mein Hauptfach, bleibt es auch. Aber Ballett nach wie vor begeistert mich auch.
Und es ist total interessant mit dem Erwachsenenballett. Wir haben Kurse angeboten vor 10 Jahren und da kam niemand. Dann habe ich gedacht, warum kommen die nicht? Und dann habe ich festgestellt, als ich mit Leuten geredet habe, die gesagt, ja, ich wollte immer als Kind Ballett machen. Ich sagte, ja, warum machst du es nicht jetzt? Man kann das auch jetzt lernen. Gut, ihr werdet nicht auf die Bühne stehen und in Tütü stehen oder sowas. Aber man kann das lernen. Und die sagten, ja, aber die Leute würden mir auslachen und in meinem Alter und mit meinem Figur, das geht nicht. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen, dann habe ich in unsere Angebote geschrieben, so, werdet ihr ausgelacht, das ist aber blödsinnig, weil unsere letzte, älteste Tänzerin ist gerade 70, weil wir hatten schon eine Gruppe von Erwachsenen, die fortgeschritten waren. Und auf einmal ging die Tür auf und dann kamen sehr, sehr viele Nachfragen von Erwachsenen. Das hält auch an. Und mit 7 Gruppen Erwachsenen, das sind nicht alles Anfänger mehr, aber wir haben 2 wirklich Anfänger, 2 Gruppen, die jetzt 2 Jahre gemacht haben, 2 Gruppen, die 4 Jahre gemacht haben und eine Gruppe, die schon ewig dabei ist.
Was der Ballettverein sonst noch so macht, was Ballett überhaupt ist, was es mit Flamenco zu tun hat oder nicht, darum wird es nach dem nächsten Musikstück gehen.
Just you and I.
Ihr hört die Plattform, bei uns heute zu Gast ist der Ballettverein Ulm. Seit wann gibt es denn den Ballettverein?
Seit April 1989. Komme immer durcheinander mit 98, 89. Und in Englisch, meine Muttersprache ist Englisch natürlich. 1989, genau.
Okay. Und aus welchen Gründen ist er gegründet worden?
Das war so, ich war am Theater und da ich eine relativ große Klappe habe, dann habe ich, da kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem neuen Ballettchef und er wollte, dass seine Tänzer unterrichten und ich habe gesagt, nein, Pädagogen sollen unterrichten, nicht Tänzer, um dann extra Geld zu verdienen. Und dann durch diesen Eklat wurde mein Vertrag nicht verlängert, weil ich dann einfach zu sehr eine eigene Meinung hatte. Und dann wollte ich eigentlich nach Spanien gehen und weiter diese Flamenco, was ich in meiner Ausbildung begonnen habe, dort fortzusetzen. Aber dann kamen die Eltern und haben gesagt, ja, Frau Leitz, dann kommen Sie doch, bleiben Sie doch in Ulm und Sie sind so eine gute Pädagogin. Es wäre super, wenn Sie einfach eine eigene Ballettschule aufmachen. Und ich habe gedacht, ich bin erst 4 Jahre in Deutschland. Die Sprache bin ich langsam mächtig, aber ich habe keine Ahnung, wie die Gesetze sind hier und was für die Möglichkeiten sind. Und außerdem ging mein Vertrag bis Ende August und es hieße dann im September mit einer Schule zu beginnen, Räume mieten und so weiter. Und dann kam jemand auf die Idee, einen Verein zu gründen, um so weiter zu spinnen, was könnte man machen, man könnte Kurse anbieten und auch Beratung haben für Leute, die etwas suchen für ihre Kinder und wie ist es mit der professionellen Laufbahn, dass Leute dort auch beraten werden. Und dann würde der Verein gegründet. Also man muss wissen, dass in die Verträge im Theater werden schon 2 Monate vor Weihnachten bekannt gegeben, ob die dann weitergehen oder nicht. Das heißt, du arbeitest fast ein ganzes Jahr wissend, dass du nicht weiter da sein wirst. Und das heißt, da gab es diese riesenlange Vorlaufzeit. und deswegen die Gründung in April. Und dann haben die das, der Verein gegründet und haben mich gefragt, letztendlich das zu leiten. Und das habe ich gemacht und wir haben alle gedacht, es geht vielleicht ein Jahr oder zwei. Aber es hat sich so entwickelt, dass wir jetzt inzwischen, ne, wie viele Jahre sind, 23 Jahren sind wir schon unterwegs in Ulm.
Ja. Das heißt, du warst gar nicht... du warst gar nicht die Gründerin an sich, sondern das war eine Initiative von jemand anderem.
Das waren Leute, die gern gesehen hätten, dass die Qualität, was ich dann angefangen hat, dass ich das fortsetze.
Das heißt dann noch Eltern oder?
Eltern.
Ja.
Okay. Eltern. Ja.
Wie viele Mitglieder hat er mittlerweile?
Wie viele Schüler? Wir haben ungefähr 250 Schüler insgesamt, vielleicht sind es 260, also ich halte kein Laufende.
Aber das heißt, Schüler sind Mitglied?
Nee, Schüler sind nicht Mitglied. Das ist wie die VH, du musst nicht Mitglied sein bei der VH und bei uns musst du auch nicht Mitglied sein. Du kannst einen Workshop belegen, du kannst einen Kurs belegen und man muss nicht Mitglied sein.
Okay. Ja. Und die Tendenz ist wahrscheinlich steigend.
Es steigt und fällt und steigt und fällt. Ne? Das ist einfach so. Aber die Tendenz ist steigend, ja. Da kommen sehr, sehr viele Anrufe. Auch für auch mit Fragen, wo kann ich Jazzunterricht finden oder wo kann ich Stepptanz unterrichten, weil das bieten wir alles nicht an. Wir haben halt die klassische Ballett mit tänzerischer Früherziehung vorab und diese Flamenco und haben auch einen Kurs in Latin Fit and Dance und das ist so ein Fitness, das ist wie ein Fitness auf Lateinmusik. Es ist kein Zumba, aber es ist eine breitere Auswahl von Musik und die Bewegungsrepertoire ist so, dass das geht mehr Jazz und Modern, also da eine Mischung dazwischen auf lateinamerikanische Musik. Das war aus Coppelia, die Masürke. Und Coppelia ist ein von den klassischen Balletten, die gemacht wird überall auf der Welt. Und das werden wir mit unseren Schülerinnen und leider ein Schüler, im Juli, 22. Juli, in Edwin Schafhaus für die Eltern präsentieren. Und wir sind voll in Proben und Vorbereitungen und Kostüme machen und das steht bevor. Also das machen wir alle zwei Jahre. Eine Schülervorstellung, letztes Mal haben wir vom Ententeich zum Schwanensee gemacht, mit Teilen aus dem Schwanensee, was sehr, sehr wichtig für die Schüler sind, um zu spüren, das sind nicht die Originalchoreografien, weil es geht überhaupt nicht. Einfach von Leuten, die einmal die Woche oder zweimal die Woche Unterricht machen, können die Schritte nie beherrschen. Aber ein Gefühl dafür oder ein paar Elemente von einfacheren Schritten, dass die dann auch spüren, wie das ist, auf diese Musik zu tanzen. Und wenn die ins Theater gehen, auch dieser Effekt, ah ja, das habe ich auch getanzt und dann kriegen eine Affinität zu das, was die sehen. Und dann haben wir Nussknacke gemacht und Cinderella haben wir gemacht und ein paar andere Sachen dann auch in die vielen Jahren.
Genau. Wie viele Schüler tanzen da mit?
Alle.
Alle?
Alle.
Alle 250?
Nee, weil in diese 250 sind auch Flamenco-Schüler. Ah. Das sind also nicht, die sind nicht verpflichtet mitzutanzen und es sind ein paar Leute, die nicht mittanzen können, weil die an dem Tag einen anderen Termin haben, aber es sind, glaube ich, 210 Leute, die mittanzen.
Tanzt du da auch mit, Melanie?
Ja, aber sicher.
Aber sicher.
Du hast sogar eine Hauptrolle.
Ja, das war.
Ich habe relativ wenig Ahnung von Ballett, deswegen würde ich zuerst mal Begrifflichkeiten wie Hauptrolle, du hast eben gesagt klassisches Ballett, heißt das, es gibt noch ein nicht klassisches Ballett?
Gute Frage. So wie in der Musik, es gibt Barock und Klassik und die anderen Begrifflichkeiten. Jetzt nennt man alles klassisch, allgemein. Und im Ballett, klassisches Ballett, das ist der Überbegriff, es gibt auch die romantische Stil, wo die Linien sehr weicher, viel weicher sind als das klassische, viel länger. Es ist nicht so wichtig, dass die Beine hoch sind. Die Qualität ist viel mehr, wie sagt man auf Deutsch, ethereal, in den Sphären der Träume sozusagen. Und in klassisches Ballett sind die, um es einfach von der Geschichtliche zu sagen, der romantische Ballett waren die Tutus sehr lang bis zum Knöchel, das war ursprünglich, das war auch in der Mode, man dürfte ein Bein nicht zeigen. Mit der Zeit sind die Röcke dann kürzer geworden und letztendlich vor 100 Jahre ungefähr sind die Tutus dann nicht ganz so kurz, wie sie jetzt sind, aber man sah ziemlich viel Bein. Und dann sind die Spitzen schon, die Leute sind auf die Spitzen gegangen, auch in der romantischen Zeit, das sind über 150 Jahre her jetzt. Und das war, um dieses fliegende Gefühl zu geben. Klassisch ist technisch anders. Ich würde nicht sagen mehr anspruchsvoll, aber anders. Also ein bisschen athletischer als das, was vorab gegangen ist. Und heutzutage ist es sehr athletisch. Also sehr, sehr spektakulär und man staunt ganz, ganz oft, was... Als ich in der Ausbildung war, war das nicht so ganz arg, aber jetzt ist es ganz, ganz arg, dass die Beine um die Ohren fliegen und die Drehungen sind 3-4 Pirouetten ist keine Seltenheit. Damals war es 2-3 Pirouetten und es hat sich sehr viel entwickelt im Sinne der Körperlichkeit.
Wenn du sagst, Melanie, dass du eine Hauptrolle tanzt, kann man sich das dann ähnlich wie im Theater vorstellen, dass es eine Haupt- oder mehrere Hauptrollen gibt und die den Hauptteil der Handlung bestreiten. Ist das beim Ballett genauso?
Ja, das ist, kann man so sehen. Und naja, in meinem Fall ist es jetzt nicht so, dass ich das jetzt so super toll kann, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja relativ spät mit Ballett angefangen, aber ich bemühe mich sehr und versuche auch alles sehr sauber und schön zu machen. Aber man muss natürlich auch beachten, wenn man die Handlung unterstützt als Hauptcharakter, braucht man auch eine gewisse schauspielerische Aktivität. Es reicht nicht allein nur der Tanzschritt und das ist wichtig. Und da ich jetzt schon in anderen Produktionen auch und auch durch Flamenco viel Erfahrung auf der Bühne habe, habe ich da eine gewisse Präsenz, mit denen ich natürlich auch alle anderen Schüler, die nicht so viel Erfahrung auf der Bühne haben, damit stützen kann, mal wenn die Geschichte oder die Handlung plausibel ist, auch für alle Mittanzenden und nicht nur für die Zuschauer, dann stützt sie das natürlich auch und gibt denen Sicherheit und Halt und Wissen, was sie machen müssen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich auch eine der Hauptrollen oder der Hauptrollen bestreite.
Wie viele Hauptrollen gibt's?
Ich glaube, es sind nur 5.
Das weiß ich nicht, weil ich die Choreografie nicht gemacht habe dieses Jahr. Das erste Mal mache ich das nicht.
Ich glaube, tatsächlich sind, glaube ich, nur 5 Charaktere, um die sich die ganze Geschichte dreht und die immer wieder auf der Bühne mit dabei sind und das Ganze zusammenhalten. Aber letztendlich gibt es auch ganz viele kleine Hauptrollen, weil jeder immer so ein bisschen eine kleine Solo-Nummer hat. Und deswegen, also so richtig Hauptrolle, wie man jetzt so sagt, also prima Ballerina-like ist es nicht. Also das darf man sich so nicht vorstellen, sondern es ist letztendlich eine, als Hauptcharakter, die sind als die Geschichte fortlaufend halten. Und der Rest, der hängt sich da so dran. Und darin eingebettet können dann auch die ganz kleinen Soli von den verschiedenen Kindern, die auch dann da vorhanden sind, können sich dranhängen und haben dann die Sicherheit, wie ich eben schon sagte.
Aber das ist ganz, ganz wichtig, genau diese herausstechende Soli, wenn die, ich habe das einmal gehabt, dass ich in einer Produktion eine Solistin hatte und die bekam dann ihre kleine Starallüren. Und da wir keine Ausbildungsstätte sind und keine das wollte ich eigentlich nie. Und das ist auch ein Teil, warum, wenn jemand eine Solo hat oder eine Hauptrolle, ist es ganz wichtig, dass diese Zusammenarbeit gepflegt wird und nicht so wie das einmal war, dass sie dann richtig als Prinzessin, dann, sie war 17, als Prinzessin da rumstolziert ist und alle kleine Kinder, oh, guck mal, oh, die hat die Hauptrolle. Und sie hat sich richtig darin gebadet und statt die Kinder auch auf dem Boden zu halten, hat sie sich einfach drin gebadet, wo ich dann immer wieder versucht habe zu sagen, hey, klar, sie hat die Hauptrolle, aber das heißt nicht, dass sie ein besserer Mensch ist oder sowas, weil das ist ganz, ganz leicht für einen jungen Mensch, der nicht viel Erfahrung hat, zu verwechseln und denken, ach, die ist perfekt in allem. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Idee, in die vorderste Reihe stehen zu müssen, um zu sagen, hey, egal wo du auf die Bühne bist, du wirst gesehen. Und Hauptsache, das hat auch einfach unsere Lehrerin gesagt, ihr war das nie wichtig, als Tänzerin in die erste Reihe zu stehen, weil ihre Liebe zum Tanz überwogen hat. Sagt man überwogen auf Deutsch?
Man sagt überwogen.
Überwogen, ja, manchmal komme ich durcheinander. Und man tanzt und diese Gefühl, wenn man mit der Musik eins ist und sicher ist in die Schritte, das gibt eine sehr, sehr hohen Glücksgefühl, wie man vielleicht beim Sportler, wenn die Endorphinen dann freigesetzt werden, ein ähnliches Gefühl gibt. Das ist sehr, sehr schön. Deswegen glaube ich, dass viele Tänzer zu katastrophalen Zustände, dass die trotzdem tanzen und alles darauf ansetzen, weiterzumachen, weil es gibt einem ein sehr, sehr hohen Glücksgefühl. Auch wenn man eine sehr dramatische Rolle spielt, wenn man ist komplett in Kontakt mit den eigenen Gefühlen oder mit den Gefühlen an sich und mit dem Ausdruck, dann ist man am Ende der Vorstellung ist man ja gesättigt. Das ist schön.
Wir sind schon wieder in der Hälfte der Sendung angekommen und es wird auch in der nächsten halben Stunde noch um Ballett und um Flamenco gehen. Aber wir hören erst nochmal in einen Titel rein. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM und heute geht es um Ballett. Wir haben schon über den Ballettverein gesprochen, wie es dazu gekommen ist und bei mir zu Gast sind Melanie und Karma, kommen aus der Ecke Ballett und aus der Ecke Flamenco. Und jetzt würde ich gerne, wir haben schon ein bisschen Begrifflichkeiten, es gibt sicherlich sehr viele, die man noch klären könnte, aber ich stelle da eine andere Frage. Wie sieht es denn mit einer typischen Ballettstunde aus?
Typische Ballettstunde, klassisch aufgebaut. Man kommt rein im Studio, man ist mindestens 15 Minuten vorher im Studio, wenn das möglich ist, wenn nicht, dann vor dem Studio und dehnt sich, regt sich, fokussiert sich ein bisschen. Dann, wenn man tatsächlich anfängt mit den Übungen, fängt es an mit einem Warm-up und dann kommen die ganze Stangenübungen, also plié, tendu, dégagé oder jeté, manche, da sind verschiedene Begrifflichkeiten je nach System. Rond de jambe, fondu, frappé, grand battement, petit battement, adage und so weiter.
Was? Ja, das sind, sagen die ungefähr aus?
Das sind alles französische Wörter, ne? Weil das Ballett letztendlich aus dem französischen Hof von der Sonnenkönig entstanden ist und weiterentwickelt wurde. Das war deswegen alles in Französisch. Das sind verschiedene Bewegungen, angefangen mit sehr langsame, weiche Bewegungen. Pliés, das heißt biegen. Das heißt, du biegst die Knien, streckst die Knien wieder. Dann kommt es, dann wird es ein bisschen schneller, dann kommt Tendu, das ist das erst Langstrecken des Beines, inklusive Fuß bis zum großen Zehennägel oder kleine Zehennägel, alle Zehen. Und dann geht es langsam weiter hoch, man ist wärmer, die Beine gehen hoch und so weiter. Allerdings in Italien, also in der Cicchetti-Methode, gab es auch, dass man erst diese Plié-Übung, dieses biegende Strecken und dann ein Tendue-Übung gemacht hat. Und dann ging das gleich zu Grand Battement. Das war das Hochschmeißen von den Beinen. Das Grand und Battement heißt großer Wurf oder großer Schlag letztendlich. Und da haben die haben das machen können, weil das Wetter es erlaubt hat. Es war warm, der Körper war schon von vornherein warm. In kalten Ländern macht man das partout nicht. So, ich glaube, du hast mir was gefragt und ich habe nicht das geantwortet, was du hören wolltest.
Doch, du hast angefangen damit. Es ging um die typische Ballettstunde.
Genau. So, und wenn wir dann fertig mit den Stangenübungen sind, das variiert, je nachdem, was die Lehrerin oder Lehrer machen möchte. Es kann sein, dass es eine halbe Stunde ist an der Stange, es kann sein, dass es eine Dreiviertelstunde ist. Ich habe auch Stunden beigewohnt in New York City, wo die Stunde 2,5 Stunden ging, wo wir 1¼ Stunden an der Stange standen, was sehr untypisch ist, aber es war sehr gut, es war eine sehr interessante Lehrerin. Auf jeden Fall ein typischer Ballettunterricht ist 1,5 Stunden und nach die Übungen in der Stange, dann wird gedehnt kurz, entweder vorgegeben von der Lehrerin oder Lehrer oder man kann auch selbst dehnen. Dann kommt man zu die Exercices au milieu, also Übungen in die Mitte, das heißt im Freien. Und da gibt es verschiedene Aufbauen. Man kann die Übungen, dass man an die Stange gemacht hat, in andere mit anderen choreografischen Elemente in die Mitte dann wiederholen und dann kleine Kombinationen machen mit Pirouetten. Das ist das Drehen auf ein Bein, entweder mit dem Fuß am Knie. Das ist das typische Pirouette in zwei verschiedene Richtungen, nach außen, nach innen. Das heißt en dedans, en dehors. Oder mit einem Bein hinter sich oder vor sich, also hoch in der Luft oder zur Seite. Dann gibt es danach die Sprünge. Man fängt immer an mit kleinen Sprünge, dann Sprünge, wo schnelle Fußarbeit dann gezeigt wird. Und dann geht es dann zu Grand Allegro. Das sind die großen Sprünge, wo man richtig hoch springt. Und das macht tierisch Spaß, so hoch zu springen. Dann, wenn noch Zeit übrig ist, dann würde man eventuell die Spitzenschuhe anziehen und da ein paar Spitzenübungen machen.
Ist es noch Sport oder ist es schon Kunst?
Meine Lieblingsthema. Ja, es ist eine Kunstform. Die Körperlichkeit könnte man als Sport nennen, weil es vergleichbare wäre bis ein gewisser Grad mit rhythmischer Sportgymnastik, von der Dehnbarkeit und von der Richtung von den Beinen und so. Aber letztendlich, um eine Geschichte zu erzählen, brauchst du letztendlich die Kunstform der Literatur, der Malerei, die Musik, um eine Emotion oder eine Atmosphäre zu kreieren. Dass das Ballett viel athletischer geworden ist, ist auch ganz viel von diesem künstlerischen Aspekt anders geworden. Ich nenne es mal anders. Wir leben auch in einer Zeit, das nicht mehr geprägt ist von Bücherlesen. Ich meine, wenn man vor 100 Jahren denkt, wo es gab keine Autos gab, dann haben Leute viel mehr gelesen, viel mehr geschrieben, waren viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Jetzt ist man beschäftigt mit die Außenwelt, man ist viel mehr stimuliert durch die Medien. Und dieser Moment, zur Ruhe zu kommen, um sich selbst zu spüren, das ist nicht so oft in unserer Gesellschaft zurzeit. Und das braucht man, um im Ballett eine Geschichte zu erzählen. Man braucht die Ruhe, das nach innen kehren, das zu wissen, was fühle ich, was will ich transportieren als Gefühl. Und das ist in sehr viele, viele Balletten dann nicht mehr vorhanden. Und es gab auch eine Bewegung, wo man nur getanzt hat für die Bewegung, also ohne Geschichte. Balanchine war ein großer Verfechter davor. Balanchine war ein Riesen, also ein sehr, sehr berühmter Choreograf. Und er hat sehr viele Ballette gemacht, die nur auf die Bewegung konzipiert waren. Und da hat mit seiner ersten Ballerina Argumenten gehabt, also Argumentation, weil sie gesagt hat, ich fühle nichts, ich will was fühlen, wenn ich tanze. Und es geht mir nicht um die Form. Und er hat gesagt, doch, es geht jetzt um die Form, ich will nur die Form sein. So ist das ist ein Riesenkapitel. Es gibt, so wie in der Malerei, so wie in Musik, gibt es auch Wettbewerben. Ich persönlich halte nichts von Wettbewerben. Ich finde Wettbewerben absolut den falschen Weg, weil es geht nicht darum, sich zu vergleichen mit anderen, zu sehen, wer ist besser, wer ist nicht besser. Es geht mehr darum, dieses Miteinander und dieses Miteinander kreieren. Und wie will man, ja, von einem technischen Standpunkt ist es klar, man kann, wenn jemand kein Klavier spielen kann oder keine Flöte spielen kann, ist es klar, ne, auf einem technischen Niveau. Und die Interpretation ist sehr subjektiv. Und das Berührtsein, manchmal ist man offen, berührt zu sein, manchmal ist man nicht offen, berührt zu sein. Es ist wie man, wenn man ein Stück Musik hört, manchmal geht man voll drin auf und manchmal ist man total, man denkt, hä, was, wieso, diese Musik sagt mir heute gerade nichts.
Ich würde sagen, wir hören nochmal ein Stück Musik und danach sprechen wir noch darüber, ob es ob es Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem spanischen Tanz Flamenco und dem französischen Tanz Ballett, ob da Unterschiede, es sind auf jeden Fall Unterschiede da, ob es eventuell Gemeinsamkeiten gibt.
Okay.
Melanie, gibt es beim Flamenco mehr Jungs als beim Ballett?
Nee, leider auch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Also in Ulm haben wir einen Mann.
Oh.
Es waren mal zwei, wen noch?
Suhadi.
Ah ja, zwei, genau. Es waren mal drei oder vier, aber es hat jetzt leider wieder abgenommen.
Weil einer nach Madrid gegangen ist.
Ja, was ist mit dem anderen passiert?
Der hat eine Freundin gekriegt.
Dann ist das auch
ja,
schon.
Ja, also ja, die Männerquote ist nicht so hoch. Aber beim Flamenco braucht man Gott sei Dank jetzt auch nicht unbedingt die Männer, weil es ja kein Paartanz ist in dem Sinne. Das, was man als Paartanz üblicherweise als Tourist kennt, sind ja Sevillanas und das ist ja eher eine Folklore. Und Flamenco macht man an sich solo auf der Bühne. Oder in Gruppen, je nachdem. Wenn man zum Beispiel, wir bei einer Schülerveranstaltung machen wir gerne auch Gruppen, weil Solotanz ist natürlich auch schwieriger zu machen, weil man verstehen muss, wie das Zusammenspiel zwischen Gesang, Gitarre und Tanz funktioniert. Und da braucht es ein paar Jahre, dass man das lernt und versteht.
Ja, man
und
muss eine Sicherheit haben.
Genau, man das muss geht, eine geht Sicherheit haben. Und Flamenco ist überdies auch noch nicht so eingängig in der Rhythmik wie die Musik, die man als Deutscher aus einem anderen Kulturkreis sozusagen gewöhnt ist. Da muss man sich erstmal reinfinden und das dauert eine Weile und man muss sich viel damit beschäftigen. Und viele Leute, die machen auch nur einmal in der Woche Flamenco, wie es beim Ballett auch ist oder bei anderen Hobbys. Und ja, da hat man halt Grenzen in dem, was man lernen kann und wie man weiterkommen kann.
Aber du hast auch mal angefangen mit einmal die Woche,
ja, das
ne?
ist richtig. Ja? Sowohl im Ballett als auch im Flamenco habe ich beide Male nur einmal in der Woche angefangen. Ich habe bei beiden Tanzstilen 2 Jahre gebraucht, mich zu entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Ich habe mir die Zeit genommen, das war gut so, aber danach habe ich dann ziemlich schnell von einmal die Woche auf 2, 3, 4, 5 Mal in der Woche das Ganze angestiegen, habe viele Workshops gemacht und ja, und ich würde es am liebsten den ganzen Tag machen. Ich muss aber leider noch arbeiten.
Wie kommt man in Deutschland zu Flamenco?
Ja, wie kommt man in Deutschland zu Flamenco? Das ist eine gute Frage. Als ich zu dieser Veranstaltung gegangen bin, wo mich meine damalige Kollegin mit hingeschleppt hat, in Anführungsstrichen, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was Flamenco eigentlich ist, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin völlig unvoreingenommen in diese Veranstaltung rein. Ich habe auch noch nie Flamenco gehört oder gesehen. Dann habe ich einen Gitarristen spielen hören, fand, oh ja, schön, Musik fand ich sowieso schon immer gut. Und dann hat aber der Gesang angefangen und dann war ich kurzzeitig am Überlegen, ob ich gleich wieder gehen soll, weil das war irgendwie nicht das, was ich erwartet hatte, weil ich hatte ja eigentlich nichts erwartet, aber das war auf jeden Fall nicht das, was ich hören wollte, weil das war für meine Ohren dann doch etwas anstrengend. Dann habe ich den Flamenco-Tanz dazu gesehen, erst die Schüler vom Ballettverein und dann auch in Gruppen damals. Also die Flamenco-Abteilung war damals 2 Klassen und was mittlerweile sehr viel mehr ist. Und da habe ich gedacht, ja, ganz nett. Und dann diese Veranstaltung war gemischt mit den Profis und Lehrern, mit denen wir zusammenarbeiten aus Berlin. Und die waren in der zweiten Hälfte des Abends. Und da habe ich Tanzkollegin Lamona aus Berlin gesehen in einem Solo. Und da war ich völlig fasziniert. Ich saß, weil ich recht spät kam, direkt vor der Bühne. Meine Nase war fast auf Schuhhöhe der Tänzerinnen. Und als sie angefangen hat zu tanzen, war es um mich echt geschehen. Und ich habe gedacht, der Gedanke an Ballett war ganz weggeblasen. Und ich habe gedacht, wow, Musik, Perkussion mit den Füßen, tanzen, super, mache ich auch. Und so kam das.
Perkussion mit den Füßen, was braucht man für eine Ausrüstung für Flamenco?
Für Flamenco braucht man, wenn man anfängt und sich noch nicht so ganz sicher ist und vielleicht reinschnuppern will, sollte man einen Absatzschuh haben, der stabil ist. Ich empfehle jedoch, wenn ich neue Schüler, eine neue Gruppe anfange oder neue Schüler reinkriege, die mich fragen, was sie für Schuhe brauchen, ich empfehle denen immer ein gutes Paar spezielle Flamenco-Schuhe zu kaufen, weil es ist wie mit Musikunterricht. Wenn ich ein schlechtes Instrument habe, dann macht es auch weniger Spaß, es zu spielen. Und irgendwie, vielleicht verleidet es einem genau das, dass das Instrument einem die Lust daran nimmt. Und das ist bei Flamenco-Schuhen, wenn man keine gute Schuhe an den Füßen hat, dann ist es wirklich, das ist keine gute Sache.
Und es ist auch nicht gut für die Füße, weil meistens sind die Schuhe nicht stabil genug und man schlägt relativ hart mit den Füßen auf den Boden.
Und man kann keine Sensibilität entwickeln in der Lautstärke der einzelnen Schritte. Und das ist frustrierend einfach, wenn man sich selber nicht gut hören kann und da dann vielleicht sich falsch belastet.
Wir sind jetzt nahezu am Ende angekommen. Gibt es denn im Ballettverein Sachen, die anstehen demnächst?
Wie gesagt, unsere Vorstellung in Edwin Schafhaus im Ballett. Dann im November haben wir unsere Flamenco Tanztheater, das heißt Bernarde, Alba und ihre Töchter. Das ist ein richtiges Theaterstück in Flamenco-Stil, also nicht gesprochen, aber getanzt, in Biberach, in der Konzert, ich weiß nicht mehr, wie die Halle in Biberach heißt, auf jeden Fall da, wo die große Veranstaltung in Biberach stattfinden. Und ansonsten ist Melanie am 30. Juni bei Rock and Roll
in Söflingen. Mit einem ganz tollen Sänger und einer ganz tollen Tänzerin.
Genau. Am Abend, das ist auch freier Eintritt, machen die einen Abend wahrscheinlich am Nachmittag, so 17, 18 Uhr fangen die wahrscheinlich an, bis 21 Uhr oder sowas, und machen da Flamenco an dem Abend. Und entstehen bestimmt ein paar andere Sachen, die ich gerade nicht auf meinem Schirm habe. Da ist immer was zu tun, da ist immer was am Laufen. Immer wieder.
Wo kann man die Termine nachlesen? Beziehungsweise wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
Ja, Internet ist am besten, weil ich bin immer unterwegs und einfach im Internet schauen unter www.ballettverein.de, Ballett mit 2 L und 2 T auf Deutsch. Das hatten wir vorher, weil in Englisch ist es nur mit 1 T. Und da sehen Sie alles, was wir haben. Neuigkeiten, Veranstaltungen, was ansteht.
Kursübersicht.
Kursübersicht. Da ist auch, wir haben eine zweite Seite nur für Flamenco, das heißt Flamenco, also www.flamenco-ulm.de, und da ist auch die ganze Geschichte über Flamenco beschrieben, wie man einen Rock näht und wie man die Musik zählt, also eine sehr informative Seite. Auch mit den Veranstaltungen, die vorstehen, zum Beispiel in Heidenheim gibt es dann demnächst eine super, super Künstler, die wir alle dann gehen hin und schauen den an. Ein ganz, ganz nette Tänzer. Ja. Oder? Und da über Kontakt halt am besten über die Homepage. Ja.
Bei mir zu Gast waren in der vergangenen Stunde Melanie und Karma vom Ballettverein Ulm. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Wir haben jetzt noch ein Lied eingelegt von dir, Melanie. Was ist der? Was hören wir?
Das ist eine etwas modernere Flamenco-Gruppe. Ich kann jetzt aktuell gar nicht genau sagen, was jetzt... Ich habe die CD von dem einen Gitarristen aus meiner Flamenco-Band geschenkt bekommen zu unserer Premiere. Das hat mich sehr überrascht und das fand ich sehr süß. Und das ist... ja, einfach, ich würde sagen, eine aus unserer heutigen Zeit, das stimmt ja gar nicht. Ich erzähle hier einen Quatsch. Nein, es ist ein Solo-Gitarrist, sorry.
Der hier in Deutschland lebt,
der ist in Düsseldorf, ist ein Halbjapaner. Michio heißt der. Der hat, das Lied, was wir hören, ist mit einer Sängerin zusammen, weil es wichtig ist, den Gesang mitzuhören, finde ich. Aber er spielt virtuos, ist meine Meinung. Ich finde ihn großartig und ja.
Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Euch einen guten Nachhauseweg und den Zuhörern noch einen schönen Nachmittag.
Ja, danke, vielen Dank.